Herr Butterweger, Präsidentschaftskandidat, Bundespräsidentschaftskandidat der Großen Koalition ist Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier ist auch der Architekt der Agenda 2010. War das ein Motiv für Sie, ebenfalls zur Kandidatur zur Bundespräsidentschaft anzutreten?
Also ich verstehe meine Kandidatur nicht als reine Gegenkandidatur zu Frank-Walter Steinmeier, aber ich glaube, es ist eine günstige Konstellation, nicht nur für mich, sondern auch für die Bundesversammlung selbst, bei der Wahl des Bundespräsidenten entscheiden zu können zwischen zwei Personen, von denen die eine die Agenda 2010 und die Harz-Gesetze mitgetragen oder vielleicht sogar mitgestaltet hat, und auf der anderen Seite einer Person, die von Anfang an dieser neoliberalen Reformpolitik der Regierung Schröder ablehnend und kritisch gegenüberstand. Das belebt ja die Demokratie, wenn es politische und personelle Alternativen gibt. Und die sind mit Frank-Walter Steinmeier und mir jetzt auch gegeben.
Sie sind ja Kandidat der Linkspartei. Die Linkspartei ist in der Opposition eine Partei mit einem genuinen, originären sozialdemokratischen Programm. In Ihrem Buch Krise und Zukunft des Sozialstaates kritisieren Sie die Linkspartei bzw. ihre Vorgängerparteien, aber auch dafür, dass sie in Regierungsverantwortung etwa in Berlin vorneweg war bei dem Verlassen der Tarifgemeinschaft der Länder, wie auch vorneweg war bei der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Ist das nicht ein Problem für Sie?
Naja, wenn linke Regierungen Privatisierung betreiben oder die Deregulierung des Arbeitsmarktes, dann sind sie genauso zu kritisieren wie andere Regierungen. Ich glaube nicht, dass Linke bessere Menschen sind als SPD-Mitglieder, sondern ich denke, entscheidend ist, ob ein außerparlamentarischer Druck da ist, ob eine Basisbewegung da ist, die linke Politiker in Regierungsfunktion zwingt, ihr Programm weiterhin ernst zu nehmen und dieses Programm auch umzusetzen. Weil im Grunde ist es ja eine Gratwanderung für Linke, wenn sie in den Strukturen des Kapitalismus eine erfolgreiche Politik auch bei Wahlen machen wollen und auf der anderen Seite diese Strukturen verändern sollen. Beides zusammen ist sehr schwer möglich, eigentlich nur dann, wenn dieser Druck aus der Bevölkerung aufrechterhalten wird auf sie, sich nicht anzupassen. Und das ist das Entscheidende. Wenn sie sich anpassen und opportunistisch regieren, dann müssen sie genauso kritisiert werden wie die Mitglieder anderer Parteien.
Sie sind Politologe. Eines Ihrer Schwerpunkte ist die Sozialpolitik. Sozialstaat, wie würden Sie den definieren?
Ich will es mal an den drei Funktionen festmachen, die ein Sozialstaat meines Erachtens hat. Erstens hat er Armutsbekämpfung zu betreiben. Niemand wird auf die Idee kommen, ein Land, in dem die Menschen an den Straßenecken verhungern, einen Sozialstaat zu nennen. Zweitens muss er dafür sorgen, dass seine Bürgerinnen und Bürger gesichert sind vor einem sozialen Abstieg oder sozialen Absturz, also gegen sogenannte Standardlebensrisiken wie Unfälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut im Alter. Das tut der deutsche Sozialstaat seit Bismarck, indem er die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vor allen Dingen diesen Risiken ausgesetzt sind, versichert, also Beiträge zahlen lässt in Sozialversicherungen und die Arbeitgeber zahlen, wenn es denn noch so ist, paritätisch dazu. Bei der Unfallversicherung sind sogar nur die Arbeitgeber die Zahlenden. Und wenn dieser Unfall oder dieser Versicherungsfall eintritt, dann zahlen die Sozialversicherungen meinetwegen eine lebenslange Rente. Die dritte Funktion, die ein Sozialstaat hat, ist kontroverser in der Sozialwissenschaft. Nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind der Auffassung, dass das zum Sozialstaat dazugehört. Aber für mich ist drittens wesentlich ein sozialer Ausgleich. Also der Sozialstaat muss dafür sorgen, nicht, dass alle Menschen ein gleich hohes Einkommen oder gleich hohe Vermögen haben. Aber ein Sozialstaat hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich nicht weiter vertieft. Und wenn wie bei uns auf der einen Seite sich der Reichtum in immer weniger Händen konzentriert und auf der anderen Seite die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft vordringt und sich da verfestigt, dann hört der Sozialstaat Sozialstaat auf, ein Sozialstaat zu sein. Denn dem muss er entgegenwirken. Er kann nicht tatenlos zusehen, wie die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, sondern er muss intervenieren und er muss dafür sorgen, zum Beispiel durch eine soziale Steuerpolitik, dass hier ein Ausgleich erfolgt. Und da, glaube ich, ist der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr nachlässig gewesen. Er ist seiner Verantwortung nicht mehr nachgekommen. Und wir stellen fest, dass auch befördert, gerade über steuerpolitische Maßnahmen, diejenigen entlastet werden, die eigentlich am ehesten Steuern zahlen können, weil sie wohlhabend sind, weil sie Spitzenverdiener sind, weil sie vermögend sind. Die werden entlastet durch Senkung des Spitzensteuersatzes in der Einkommensteuer, durch die Nichtmehrerhebung der Vermögenssteuer, dadurch, dass die Erbschaftssteuer so gestaltet worden ist, dass besonders die Erben großer Betriebsvermögen gar nicht mehr herangezogen werden. Auf der anderen Seite hat man in der ersten großen Koalition unter Angela Merkel die Mehrwertsteuer erhöht von 16% auf 19%, die ganz besonders Geringverdienerinnen und Geringverdiener und auch Transferleistungsempfänger trifft, weil auch eine Mutter, die Hartz IV bezieht und alleinerziehend ist, muss, wenn sie in den Laden geht und Windeln kauft, 19% Mehrwertsteuer zahlen. Zu der damaligen Zeit jedenfalls war es noch so, dass der Reiche, der hergeht und sich ein Reitpferd kauft, nur 7% Mehrwertsteuer zahlt und der ganz Reiche, der sich ein Aktienpaket kauft, der muss auch heute keine Umsatzsteuer zahlen, weil die Börsenumsatzsteuer 1991 unter der Regierung Kohl abgeschafft worden ist. Also das heißt, es ist eine Steuerpolitik gemacht worden, die im Grunde die ärmeren Bevölkerungsschichten belastet stärker und die Reicheren, die Wohlhabenden und die Hyperreichen entlastet. Und dann ist doch völlig klar, also dass die Reichen reicher und die Armen zahlreicher werden. Und genau das ist geschehen. Und genau das werfe ich den Regierungen unterschiedlicher Zusammensetzung in der Bundesrepublik auch vor.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Hartz-Gesetze und die Agenda 2010?
Die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze sind insofern ein Bruch mit der Entwicklung des Sozialstaates, als da zum ersten Mal auch deutlich artikuliert. Im Grunde der Sozialstaat, so wie wir ihn bis dahin kannten, überführt wird in einen Sozialstaat, der aus meiner Sicht diesen Namen möglicherweise gar nicht mehr verdient. Zumindest wenn man die neoliberale Ideologie zu Ende denkt, ist es so, dass eben nicht mehr die Solidarität der Gemeinschaft dafür sorgen soll, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, die eingeschränkt sind durch beispielsweise körperliche Behinderung, die nicht erwerbsfähig sind, dass die im Grunde durch die Solidarität der Gemeinschaft aufgefangen werden. Diese Grundüberzeugung, die eigentlich Sozialstaatlichkeit zugrunde liegt, die wird aufgelöst, neoliberal, indem man sagt, wenn jeder für sich sorgt, ist auch für alle gesorgt. Also Privatinitiative, Eigenverantwortung, Selbstvorsorge, die sollen doch in einer neoliberalen, auf das Wohl und Wehe des Wirtschaftsstandortes Deutschland gerichteten Bundesrepublik, da sollen doch die Menschen selber vorsorgen, privat, beispielsweise in der Altersvorsorge die Riester-Verträge abschließen, nicht mehr die gesetzliche Rentenversicherung, die auf dem Solidaritätsprinzip beruht, soll dafür sorgen, dass die Menschen im Alter gesichert sind, sondern derjenige soll selber vorsorgen, während er verdient, indem er eben eine kapitalgedeckte, ich nenne sie kapitalmarktabhängige, Altersvorsorge betreibt. Das können natürlich gerade diejenigen nicht, die besonders angewiesen wären darauf, aufgrund zum Beispiel geringer Löhne und Gehälter, aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Nichterwerbstätigkeit, die gerade deshalb besonders angewiesen sind auf gesellschaftliche Solidarität, die können nun gar nicht mehr vorsorgen selbst, weil sie gar nicht genug verdienen. Oder kennt jemand einen Taxifahrer, der einen Riester-Vertrag hat? Also das heißt, der Neoliberalismus hat mit der Agenda 2010 und eben exekutiert durch eine rot-grüne Koalition dafür gesorgt, dass Grundprinzipien des Sozialstaates über Bord geworfen worden sind. Das wird für mich besonders deutlich bei Hartz IV. Gerhard Schröder hat in seiner Agenda 2010-Rede diese Begrifflichkeit populär gemacht. Es sei durch Hartz IV darum gegangen, 2005 ist Hartz IV eingeführt worden, aber in der Agenda-Rede 2003 hat er versucht, schon im Grunde ja auch Hartz IV vorzubereiten. Da ist gesagt worden, wir legen Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammen. Es ist aber nichts zusammengelegt worden, sondern die Arbeitslosenhilfe ist am 1. Januar 2005 mit der Einführung von Hartz IV abgeschafft worden. Die Arbeitslosenhilfe war eine den Lebensstandard von Langzeiterwerbslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung. Also wenn zum Beispiel ein Diplom-Ingenieur jahrzehntelang gearbeitet hatte, gut verdient hatte und dann mit 50 arbeitslos wurde und auch nicht bis zur Rente eine Stelle mehr fand, Job sagt man seither auch fast nur noch dazu, dann konnte er bis zur Rente mit 65 die Arbeitslosenhilfe beziehen. Die betrug 53%, beziehungsweise wenn er Kinder hatte, 57% seines letzten Nettogehalts. Das war für einen Ingenieur natürlich erheblich weniger, als er vorher an Gehalt hatte, aber es war immer noch so viel, wie heute mit heutigen Löhnen und Gehältern und in Euro gerechnet, wahrscheinlich so 1800 Euro oder so, die er zur Verfügung hatte, wenn er vorher sehr gut verdient hat. Heute fällt er meistens ein Jahr, nachdem er arbeitslos geworden ist, viele aber auch sofort, weil sie gar nicht mehr das Arbeitslosengeld 1 bekommen, fallen die Menschen sofort auf das Fürsorgeniveau herab, also auf den Regelsatz von Hartz IV, 409 Euro ab 1. Januar 2017 plus Miet- und Heizkosten. Das ist natürlich sehr viel weniger als das, was der Diplom-Ingenieur früher bekam. Dazu kam aber auch, dass er jetzt gedemütigt werden konnte. Er muss eben seit Hartz IV auch einen Eurojob antreten. Das heißt, wenn das Jobcenter zum Beispiel prüfen will, ob er wirklich also arbeitsbereit ist, dann lässt es ihn einen öffentlichen Park fegen oder es hat ihn ein Schulessen austeilen lassen. Das ist nichts Ehrenrühriges, einen öffentlichen Park zu fegen oder Schulessen auszuteilen, aber für diesen Diplom-Ingenieur angesichts seiner beruflichen Qualifikation war es eine Demütigung. Und das alles ist mit Hartz IV eingeführt worden und es ist jetzt natürlich dieser tiefe soziale Fall, der damit verbunden ist, der auch natürlich einen Statusverlust bedeutet, der ist im Grunde gleichbedeutend mit einem qualitativen Sprung in der Sozialstaatsentwicklung. Und ich finde, das macht ganz schön deutlich, wie tief dieser Einschnitt mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen war.
Also ganz schön tricky, das, was Sie gerade gesagt haben mit Hartz IV, also dass man jeden Job auch annehmen muss, dann Hartz 1 bis 3, Leiharbeit, Mini-Midi-Jobs, das hat den Niedriglohnsektor ordentlich angeheizt. Die Busfahrer, die hier in Hessen streiken, wir hatten gestern ein Interview mit Ihnen, verdienen 12 Euro brutto pro Stunde. Sie kommen da, wenn Sie verheiratet sind, bei einer 39-Stunden-Woche auf 1600 Euro im Monat und müssen dann aber noch, so wird Ihnen gesagt, riestern, also privat vorsorgen, damit es im Alter ein wenig reicht. Sie sagten aber uns am Mikrofon, das können Sie gar nicht von diesem Gehalt. Begründet wird das Ganze mit dem Riestern und der Teilprivatisierung der Sozialsysteme, insbesondere der Rentensysteme, mit der Alterung der Gesellschaft, also der demografische Faktor. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Also der demografische Wandel wird zusammen mit der Globalisierung und der Digitalisierung benutzt, um den Menschen den Sozialabbau als so eine Art Naturgesetz darzustellen. Also ich spreche von den drei großen Erzählungen unserer Zeit, die der Neoliberalismus benutzt, zum Beispiel in Bezug auf die Rente. Da ist es dann die Demografie, die als Mittel der sozialpolitischen Demagogie benutzt wird. Die Höhe der Rente ist nicht eine Frage der Biologie oder der Demografie, also der Alterszusammensetzung einer Bevölkerung, sondern die Höhe der Rente ist erstens eine Frage der Ökonomie. wie groß ist der gesellschaftliche Reichtum, der erwirtschaftet wird, und zwar nicht heute, sondern zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rente gezahlt werden muss. Und zweitens ist es eine Frage der Politik, nämlich wie wird dieser wahrscheinlich weiter wachsende gesellschaftliche Reichtum auf die verschiedenen Klassen und Schichten und auch auf die verschiedenen Altersgruppen verteilt. Das muss geklärt werden, und insofern ist es eine Verteilungsfrage. Also es gibt so dann im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel dieses Schlagwort oder den politischen Kampfbegriff der Generationengerechtigkeit. Da wird suggeriert, im Zuge des demografischen Wandels seien im Grunde die Alten reich und die Jungen arm. Die Kinderarmut in der Tat ist ein großes Problem, wenn fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, sprich Hartz-IV-Haushalten leben. Auf der anderen Seite gab es aber auch so viele reiche Kinder wie heute noch nie. Sehr wohlhabende und reiche Eltern verschenken aus steuerrechtlichen Gründen, um Freibeträge zu bekommen in der Steuer, einen Teil ihres Vermögens, meinetwegen ihres Wertpapierdepots, kurz nach der Geburt ihrer Kinder an diese. Und umgekehrt ist es natürlich bei den Alten so, es gibt unendlich reiche alte Menschen, die beide vor einiger Zeit verstorbenen Gebrüder Albrecht, Gründer der Aldi-Ketten Nord und Süd, Karl und Theo Albrecht. Der eine ist mit 89, der andere ist mit 92 Jahren gestorben, Privatvermögen 30 Milliarden Euro. Es waren unvorstellbare, reiche, alte Männer. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer noch und wieder viele arme Rentnerinnen, die eben nicht Kreuzfahrten machen können oder anderen, denen die Kreuzfahrtschiffe gehören, sondern die zum Beispiel öffentliche Toiletten putzen, die als Minijobberinnen unterwegs sind. Also 940.000 Menschen über 64 haben Minijobs, 175.000 davon sind 75 Jahre und älter. Das zeigt, dass auch immer mehr ältere Menschen gezwungen sind, ihre kleine Rente aufzustocken auf diese Art und Weise. Und ich frage mich dann immer, wenn ich, das habe ich schon erlebt, einen 74-jährigen Taxifahrer habe, frage ich mich immer, was macht der in 10 Jahren oder was macht der in 20 Jahren, wenn er eben nicht mehr Taxi fahren kann, aber zusätzliche Kosten für Gesundheitsversorgung oder für Pflege hinzukommen. Dann funktioniert dieses Lebensmodell ja nicht mehr, die kleine Rente aufzustocken über das Taxifahren. Und das heißt, unsere Gesellschaft ist immer mehr eine sozial gespaltene Gesellschaft. Sie ist meiner Meinung nach, dadurch, dass sie sozial gespalten ist, auch von politischen Verwerfungen betroffen. Denn auf der einen Seite beteiligen sich diejenigen, die sozial abgehängt werden, nicht mehr an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Die Wahlbeteiligung in Stadtteilen, die als soziale Brennpunkte abschätzig bezeichnet werden oder euphemistisch werden sie Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- und Entwicklungsbedarf bezeichnet. Die Wahlbeteiligung in diesen Stadtvierteln ist jetzt fast in allen deutschen Großstädten 40 Prozentpunkte niedriger als die Wahlbeteiligung in Villenvierteln. Da zeigt sich, es gibt eine Krise der politischen Repräsentation. Die Armen, die sozial benachteiligt, nehmen nicht mehr teil an Wahlen. Diejenigen, die aber vom sozialen Abstieg bedroht sind oder zumindest Angst vor sozialem Abstieg haben, im Kleinbürgertum oder in den Mittelschichten, die neigen dazu, in Deutschland kann man das historisch leider auch in mehreren Beispielen nachverfolgen. In der Weltwirtschaftskrise 1929, 1932 wurde der Aufstieg der Nazis, der NSDAP, ohne dass ich die mit der AfD irgendwie gleichsetzen will, ja sehr stark begünstigt dadurch, dass das Kleinbürgertum Angst hatte, in den Strudel dieser Massenarbeitslosigkeit der damaligen Zeit hineingerissen zu werden. Und als 1966, 67 in der alten Bundesrepublik die Rezession zum ersten Mal zeigte, der Kapitalismus funktioniert auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht krisenfrei und über Globalsteuerung, wie Karl Schiller als Wirtschaftsminister das nannte, lässt er sich auch nicht krisenfrei gestalten. Da machte die NPD einen großen Aufschwung. Sie schaffte es fast in den Deutschen Bundestag 1969 mit 4,3% der Zweitstimmen, verpasste sie diesen Sprung nur knapp. knapp. Sie hätte zum Beispiel die Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler verhindert. Und auch das war die Folge dieser Angst des Kleinbürgertums vor dem sozialen Abstieg. Heute ist es die AfD. Und ich finde, dass die Mittelschicht aufpassen muss, dass sie nicht rechtspopulistischen Demagogen nachläuft. Im Grunde war Thilo Sarrazin der Wegbereiter dieser, ich nenne sie Radfahrermethode, nach oben gegenüber den Herrschenden zu buckeln und nach unten gegenüber den Migranten muslimischen Glaubens, so wie Thilo Sarrazin das in seinem Buch genannt hat, oder heute gegenüber den Flüchtlingen zu treten. Es ist, finde ich, psychologisch nachvollziehbar, dass jemand, der Angst hat, selber abzusteigen und nach unten niedergedrückt zu werden, dass der sich besser fühlt, wenn er noch unter sich jemanden hat, den er treten kann. Aber besser wäre es, die Mittelschicht würde sich gegenüber denjenigen ein bisschen, sagen wir mal, offensiver verhalten und die verantwortlich machen, die nämlich die Finanzkrise ausgelöst haben. Aber dazu müsste man natürlich mehr Mut haben, weil es gegen die Herrschenden aufzubegehren natürlich sehr viel schwerer ist, als gegenüber noch schwächeren Rechtlosen wie den Flüchtlingen und Asylbewerbern, gegenüber denen Stärke zu zeigen. Also das ist im Grunde eine ganz wichtige Frage, wie entscheidet sich die Mittelschicht? Solidarisiert sie sich mit denjenigen, die schon arm sind, oder passt sie sich an und versucht sie, was meistenteils eine Illusion ist, aufzusteigen in die Oberschicht? Daran, glaube ich, wird sich die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik sehr stark entscheiden, wie in der Mittelschicht reagiert wird auf Krisenerscheinungen, ob man den Sozialstaat stärkt, ob man für mehr soziale Gerechtigkeit eintritt und Solidarität übt oder ob man diese Politik des Neoliberalismus weiter betreiben will und im Grunde die Agenda 2010 fortschreibt.
Bevor wir zur letzten Frage kommen, noch einmal zum Demografie-Argument. Ökonomisch betrachtet ist die Produktivität einer Gesellschaft nicht weit entscheidender als die Demografiefrage.
Ja, absolut. Es war möglich, trotz der Tatsache, dass die Familien kleiner wurden, also weniger Kinder geboren wurden und auf der anderen Seite aber einer steigenden Lebenserwartung, den Sozialstaat weiter auszubauen, auch die Renten ständig zu erhöhen, weil die Arbeitsproduktivität gestiegen ist. Also wenn man, also das, was so bei uns ein bisschen in so Horrorszenarien als demografischer Wandel beschrieben wird, also Kindermangel, niedrige Geburtenrate auf der einen Seite und steigende Lebenserwartung, Vergreisung, wie das dann so schrecklich genannt wird, der Gesellschaft auf der anderen Seite, das beginnt ja schon 1890. Und trotzdem war es möglich, bis zur Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, also bis 1974, 75 zur Weltwirtschaftskrise, den Sozialstaat weiter auszubauen. Und das ging wegen dieser wachsenden Arbeitsproduktivität. Das ist natürlich entscheidend. Übrigens, wenn zum Beispiel die Löhne und Gehälter im selben Maße gestiegen wären wie die Gewinne, würde niemand heute von einer Krise, einer finanziellen Krise der gesetzlichen Rentenversicherung sprechen können. Also wenn die Löhne steigen, wenn die Arbeitsproduktivität zunimmt, dann kann natürlich auch eine alternde Gesellschaft, weil sie immer reicher wird, natürlich ohne Schwierigkeiten die Renten der alten Menschen bezahlen.
Jetzt haben wir seit einigen Jahrzehnten neoliberale Politik. Deswegen meine letzte Frage. Welche Reformen müssten vordringlich betreffend des Sozialstaats angegangen werden, Ihrer Meinung nach?
Also ich würde mir den Ausbau und die Weiterentwicklung des Sozialstaates in Richtung einer solidarischen Bürgerversicherung wünschen. Also alle einzubeziehen, nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch Freiberufler, Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Minister einzahlen zu lassen. Alle Einkünfte beitragspflichtig zu machen, also auch Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, Miet- und Pachterlöse, die Beitragsbemessungsgrenze auf- oder anzuheben, um Solidarität nicht irgendwo bei einem Monatseinkommen von 6.350 Euro im Westen, im Osten noch weniger enden zu lassen. Wer so viel verdient Und auch sein Arbeitgeber muss keine Beiträge mehr in die Sozialversicherung zahlen. Das ist, finde ich, antiquiert, weil wenn man zum Beispiel dafür sorgen will, dass Minijobberinnen und Minijobber, dass Verkäuferinnen und Verkäufer, dass Lagerarbeiter im Alter eine auskömmliche Rente haben, dann muss man diejenigen, die viel verdienen und insbesondere auch Vermögende und Kapitaleigentümer mit einzahlen lassen und auf diese Art und Weise den Sozialstaat auf eine feste finanzielle Grundlage wieder stellen, dann müsste in einen solchen Sozialstaat mit solidarischer Bürgerversicherung eine soziale Mindestsicherung integriert werden, die armutsfest ist, die bedarfsgerecht ist und die repressionsfrei ist. Also anders als Hartz IV den Namen Grundsicherung oder Mindestsicherung wirklich verdient. Und ich würde mir eine gerechtere Steuerpolitik wünschen. Also eine, die diejenigen, die starke Schultern haben, stärker heranzieht, Vermögende, insbesondere auch große Erbschaften, große Betriebsvermögen, stärker besteuert. Wenn man das tun würde, dann denke ich, wäre genug Geld da, um auch die Armut zu bekämpfen.
Herr Butterwege, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Bitteschön.